Ja, wir sind im Philipperbrief heute das letzte Mal. Falls du das erste Mal in unserer Gemeinde bist, ich sehe ein paar Gesichter, die ich noch nie gesehen habe. Herzlich willkommen, so toll bist du da. Geben wir doch Ihnen einen Applaus. Ja, wir sind an diesem Brief des Apostel Paulus dran seit einigen Wochen. Und heute werden wir diese Themenreihe über den Philipperbrief zusammen auch beenden. Wir sind im vierten Kapitel des Philipperbriefs, das letzte Kapitel, und dann im letzten Teil von Kapitel 4 werden wir heute Morgen einsteigen. Und letztes Mal haben wir uns mit dem ersten Teil des vierten Kapitels beschäftigt, wo Paulus uns wichtige Tipps und Anweisungen für ein Leben gibt, das siegreich ist, das erfolgreich ist, aus Gottes Sicht, selbstverständlich. Einfach nochmals diese Punkte, die Paulus zu Beginn des vierten Kapitels uns weitergibt, nochmals uns vor Augen zu führen. Er sagt, hey, es ist wichtig, dass du in deinem Leben versöhnt lebst. Er spricht da zwei Frauen an, die miteinander Knatsch haben und sagt, hey, meine Lieben, bringt das in Ordnung, weil es hindert nicht nur euch, sondern auch die ganze Kirche. Lebe versöhnt. Und das zentrale Thema, das er weiter aufgreift, und zwar nicht nur einmal, sondern dreimal, hey, es ist so toll, Gott ist ein Gott der Freude. Also ich habe mich heute Morgen so richtig gefreut. Nicht nur zu kommen, sondern Gott anzubeten, ist doch wunderbar, wir dürfen uns freuen, trotz allem, und das ist ja sein Punkt, trotz allem können wir als Christen uns freuen. Und müssen wir nicht unter der Maske oder ohne Maske mit Trauergesichtern herumlaufen. Weil diese Welt braucht nicht Trauer, sondern sie braucht die Freude Gottes. Weil Gott ist ein Gott der Freude. Das dürfen wir und sollen wir als Kirche, sollen wir als Menschen verkörpern. Und dann etwas ganz Wesentliches, wir sollen aber auch mit Bitten und Flehen vor ihn kommen. Es gibt immer wieder Gründe, wir haben alle, jeder heute Morgen hat Anliegen, Dinge in deinem Leben, wo du merkst, hey, da brauche ich einfach wirklich einen Durchbruch. Gibt es Dinge momentan, wo du merkst, hey, da muss etwas geschehen. Wer hat nicht solche Dinge? Also ich habe eine ganze Liste von Dingen. Und Jesus möchte, dass wir das mit Bitten und Flehen im Gebet vor ihn bringen und auch erwarten, dass er wirkt. Und dass er übernatürlich Situationen verändert. Und dann noch das Letzte, als so in diesem Tipp-Bereich von wie lebe ich siegreich, das Paulus uns weitergibt, ist unsere Gedanken. Was hast du heute Morgen für Gedanken? Gute Gedanken, auf den Himmel ausgerichtete Gedanken? Oder diese Anweisung, hey, richte deine Gedanken auf das, was gut, das, was vom Himmel kommt. Es hilft einfach, ja, wenn du deine Gedanken nur auf das, was um dich herum ist, auf das Schlechte und das, was dich stresst und all das, hey, das zieht dich runter und hat auch eine Verbindung mit der Freude, dann ist es dann wirklich schwierig, Freude zu haben, oder? Und deshalb, es kommt zusammen, richte deine Gedanken auf das, was himmlisch, das, was gut, was lobenswert, was achtenswert, was heilig ist. Und das wird dein Herz erfreuen dann auch, ja, weil es eben gute Gedanken sind. Und heute steigen wir ein in diesen letzten Teil. Es geht da um einen wichtigen Punkt, den Paulus hier macht. Wir haben es bereits ein bisschen angetönt bekommen heute Morgen. Es geht um das Teilen. In diesem letzten Teil des Philipperbriefs. Das wollen wir zusammen anschauen. Und bevor wir in diesen Text gehen, was geht in deinem Herz vor, wenn es ums Teilen geht? Teilst du gern? Freust du dich am Teilen? Oder ist es immer wieder, ja, wie bei deinen Kindern, denke ich, oh, nein. Habe kürzlich auch so eine Diskussion gehabt, darf ich etwas von dem? Und dann, ja, wir kennen es wahrscheinlich, oder? Ist auch etwas Umkämpftes, das Teilen. Je nachdem, oder? Philipper, Kapitel 4, Verse 10 bis 20. Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern. Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr ja von allem Anfang an bewiesen, liebe Philipper. Ihr wisst es selbst am besten, nachdem ich euch das Evangelium verkündet hatte und dann aus der Provinz Mazedonien abgereist war, kam es zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Geben und Nehmen. Ihr wart die einzige Gemeinde, mit der es sich so verhielt. Ja, sogar als ich noch in Mazedonien war, in Thessalonich, habt ihr mir mehr als einmal etwas zu meiner Unterstützung zukommen lassen. Denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt, und habe jetzt mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Ephroditus mir eure Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt, ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott, unserem Vater, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Soweit dieser Text. Es geht um das Teilen. Es geht um etwas Wunderbares und Wunderschönes, das das Himmelreich so stark verkörpert und ausmacht. Einer, wenn nicht der zentrale Grund, weshalb Paulus diesen Brief geschrieben hat, war sich zu bedanken für die Geldgabe, die er erhalten hat. Die meisten Theologen gehen als der Hauptgrund aus für dieses Schreiben. Dass das nicht der einzige, aber der Trigger war, weshalb Paulus diesen Brief schrieb. Er wollte sich für die Gabe bedanken. Er war ja im Gefängnis in Rom. Und in der damaligen Zeit, das habe ich bereits in dieser Serie bereits einige Mal erwähnt, mussten die Leute, wenn sie im Gefängnis waren, die hatten nicht irgendwie so ein Sozialwesen, die da dich versorgten, sondern sie waren auf die Hilfe anderer angewiesen. Also Paulus war in seiner Gefangenschaft angewiesen, dass ihn seine Freunde unterstützten, dass sie mit ihm waren und ihn versorgten. Und eine dieser Gaben, die er in dieser Zeit in Rom erhalten hat, war von der Gemeinde in Philippi. Die schickte einen Gesandten, nicht einfach so mal schnell einen EasyJet-Flug buchen, sondern das war eine lange Reise. Die schickten diesen Gesandten von Mazedonien nach Rom, das war eine mehrwöchige Reise, um Paulus ein Geldgeschenk zu übergeben, sodass er sich versorgen konnte, dass es ihm gut ging, dass er versorgt war, auch in dieser schwierigen Zeit. Und für das wollte sich Paulus bedanken, nicht einfach, hey, selbstverständlich, oder? Sondern vielen Dank, ihr seid die einzige Gemeinde, erwähnt er ja, die mich immer wieder über die Jahre und jetzt bereits ein Jahrzehnt unterstützt. Es kommt so diese tiefe Dankbarkeit für diese Freundschaft, die Paulus hat mit der Gemeinde. Es ist, er betont, ein Geben und Nehmen. Es ist das, was das Königreich Gottes ausmacht. Es ist das, was das Himmelreich verkörpert, dass wir eben nicht nur für uns selbst schauen, die Gemeinde sagt, ja komm Paulus, du hast deinen Job getan, du hast jetzt die Gemeinde gegründet und du ziehst jetzt weiter, sondern nein, wir wollen dich weiter unterstützen, wir wollen weiter Partner mit dir sein. Du hast so viel für uns getan, Unsere Gemeinde gäbe es nicht ohne dich. Und nun wollen wir auch etwas von dem zurückgeben. Wir wollen dich unterstützen. Und diese Gemeinde war wirklich eine missionsausgerichtete Gemeinde. Die hatte ein Missionsherz. Ja, Paulus zog dann weiter, nachdem er die Gemeinde gründete, nach Thessalonich. Und auch dort, wo er die nächste Gemeinde gründete, hatte er wieder die Unterstützung. Und schau, dieses Prinzip ist so zentral im Reich Gottes, dass wir teilen miteinander. Das war wirklich ein Ressourcenteilen. Der Paulus ergab in dem Sinn nicht das Geben und Nehmen. Er konnte nicht der Gemeinde Geld zurückgeben. Aber was gab er ihr zurück, wenn er vom Geben und Nehmen spricht? Er gab ihnen sein Herz zurück. Er betete für diese Gemeinde. Er sandte seine besten Leute in diese Gemeinde, um sie zu unterstützen. Ein Timotheus und andere. Das war das, was Paulus geben konnte. Und dafür erhielt er immer wieder auch die Unterstützung, weil er ja im vollzeitlichen Dienst auch auf, eben nebst dem, dass er Zeltmacher war, auch auf zusätzliche Unterstützung angewiesen war. Und das ist für mich so eine, glaube ich, wunderbare Episode auch von nicht nur einem Szenario, wie sie vorgefallen ist in dieser Gemeinde in Philippi, sondern wie es auch heute, wie das Reich Gottes funktioniert. Eben funktioniert nach dem Prinzip Gottes. Wir geben und wir nehmen. Ich bin so dankbar, dass wir als christliches Zentrum über Jahre und Jahrzehnte Menschen unterstützen, die auf der ganzen Welt verteilt sind, in verschiedenen Missionsgebieten, in allen Up and Downs. An den Missionaren oder, haben wir nie gespart. Die haben immer ihren Lohn, wie es auch die Bibel sagt, für das, was sie tun, auch bekommen. Für das bin ich stolz, auch auf unsere Gemeinde, für dieses Geben, für dieses Investieren. Paulus und die Philipper leben es uns vor, über ein Jahrzehnt leben sie in dieser Partnerschaft. Ein Geben und Nehmen. Wir sind beteiligt durch das, an dem, was Gott tut. Die Philipper waren beteiligt an dem, was Paulus tat, in Thessalonich und in anderen Gegenden, wo er Gemeinden gründete. Sie waren direkt mit dem Himmel verbunden, an dem beteiligt. Es kommt zurück. Und es kam zurück als Segen für diese Church. Und Paulus spricht hier, weißt du, wenn wir geben, dann ist es ein Stück weit auch ein Wohlgeruchsopfer. Er spricht hier von diesem Wohlgeruch, der zu Gott hinaufgeht. Gott freut es, wenn wir geben. Wenn wir teilen, eben aus dem Herzen aus. Er sagt ja auch im Korintherbrief, sagt er dort, wo er einen kurzen Diskurs über das Geben hat, Gott hat einen freudigen Geber lieb. Also nicht, oh, ich will eigentlich gar nicht teilen. Nun, was man wirklich hier spürt bei dieser Kirche, die Gaben aus Freude, aus Überzeugung, aus einem tiefen, hey, es kommt zurück, wenn wir geben. Es kommt zurück als Segen. Es ist das, was das Reich Gottes verkörpert, dass eben diese Balance. Manchmal geben wir, manchmal nehmen wir. Manchmal sind wir Empfänger, manchmal Geber. Oder? So war es beim Paulus, so war es auch bei den Philippern. So ist es auch in unserem Leben. Ja, wir geben, manchmal erhalten wir. Und so funktioniert das Königreich. Und so verteilt Gott auch Segnung. Und er sagt ja so wunderbar, hey, zur Gemeinde, Gott sagt ja nicht einfach so als vielen Dank für eure tolle Gabe, sondern das sagt er aus einer tiefen Überzeugung. Wenn du ins Reich Gottes investierst, wenn du etwas gibst, egal was es ist, ob es aus deinem Geldsäckel ist oder aus deinen Ressourcen, anderen Ressourcen aus deiner Zeit, wenn du das gibst und etwas auch entbehrst, es kommt zurück zu dir. Gott wird euch das, was ihr gebt, wieder zurückgeben. Und das kannst du erleben. Und das kannst du erleben, egal in welchen Bereichen, ob es um deine Finanzen geht oder ob es um deine Zeit geht. Ich könnte euch x Beispiele erzählen aus meinem Leben. Es hat mir noch nie an etwas gefehlt. Gott gibt zurück. auch über all die Jahre, wo ich Christ bin und meinen Zehnten und darüber hinaus ins Reich Gottes investiere, es hat mir noch nie an etwas gefehlt. Und das kommt zurück. Wenn wir treu sind im Geben, dann wird Gott auch treu sein und uns das, was wir entbehren, zurückerstatten. Das kannst du erleben, aber du wirst es nur erleben, wenn du eben auch dich auf das einlässt und sagst, hey, ich möchte diese Himmelskultur, diese Reich Gottes Kultur in meinem Leben auch wirklich praktizieren und schlussendlich auch sagen, Gott, ich gebe meine Zeit, ich gebe mein Geld, ich gebe meine Talente, ich lege sie dir hin und du gibst mir das, was ich gegeben habe. Es kommt zurück. Es ist ein himmlisches Prinzip, auf das Paulus hier zu sprechen kommt. Und er sagt ja etwas Wesentliches, nämlich, hey, momentan durch eure Gabe habe ich Überfluss, oder? Ich habe genug, ich bin versorgt und vielen Dank. Und auch Gott wird euch versorgen für das. Und das dürfen wir auch als Gemeinde erleben. Wir dürfen erleben, hey, wie Gott uns versorgt. Wenn wir geben, dann versorgt er uns, sodass wir weitergeben können. Und das ist ein aktiver Beitrag, den wir haben und leisten können, um das Reich Gottes zu bauen, wie in der Kollekte angesagt. Es geht hier nicht nur um die Kollekte. Denkst du, es geht nicht ums Geld allein, es geht ja schlussendlich auch um mein Herz, es geht um meine innere Haltung, es geht um, hey, dass wir eine Missionsperspektive haben, dass wir ins Missionsfeld Gottes investieren, dass die Mission Gottes weitergeht. Thomas hat es gesagt, nun, das Reich Gottes, es kann nicht ohne Ressourcen, egal ob es menschliche Ressourcen sind oder finanzielle, es kann nicht gebaut werden ohne das, es braucht es. Und da spricht ja Paulus noch einen ganz, glaube ich, einen wichtigen Bereich an. Man könnte jetzt denken, das ist ja ein Widerspruch. Wenn ihr diesen Text mitgelesen habt, da sagt er, hey, ich kenne beides. Ich kenne es, im Überfluss zu sein. Wahrscheinlich jeder in diesem Raum kennt Überfluss, also ich kenne Überfluss. Meine Frau hat zwar gestern gesagt, der Kühlschrank ist wieder leer, oder? Das heißt aber nicht, es ist, weil ich zu faul war, um einzukaufen oder wie auch immer. Das heißt nicht, dass ich jetzt Mangel habe oder dass wir Mangel haben, sondern ja, es muss halt wieder die Taschen gefüllt werden, oder? Wir kennen den Überfluss nicht so in unserem wunderbaren Land. Macht uns vielleicht dieser Text auch etwas, kenne diese Welt gar nicht, von der er auch spricht. Wir kennen die Welt des Überflusses, dass unser Kühlschrank außer eben aus Faulheit bei mir leer ist, aber nicht, weil tatsächlich nichts mehr drin ist. Die wenigsten von uns haben das wahrscheinlich je erlebt, wenn wir ehrlich sind. Ich sage nicht niemand, die wenigsten. Wir kennen den Überfluss, aber Paulus spricht auch von zu wenig zu haben. Er kennt das, wenn der Kühlschrank leer ist. Er weiß, was es heißt, auch Mangel zu haben. Und das ist ja jetzt noch speziell, weil heute dieser Text spricht primär vom Teilen, vom Segen und hey, wie das Reich Gottes gebaut wird. Wir teilen Ressourcen, wir geben und wir nehmen und das ist das göttliche Prinzip. Und das müssen wir, wenn wir etwas tiefer uns Gedanken mit dem machen, müssen wir das immer zu oberst haben. Das göttliche Prinzip ist kein Mangel. Ein Geben und Nehmen, ein Flow, ob es in der Kirche ist, ob es im Missionsfeld ist, wo auch immer. Der zweite Grund, weshalb Missionare zurückkommen vom Missionsfeld, weißt du, was der zweite Grund ist, weshalb sie ihre Mission abbrechen? Der erste Grund kommt auch in diesem Brief vor. Sie haben Knatsch mit anderen Missionaren. Das ist der Hauptgrund. Der zweite Grund, weshalb Missionare das Missionsfeld verlassen, ist, weil der Stutz fehlt. Das Geld fließt nicht mehr. Das ist eine Realität. Und Paulus ist ja ein Missionar, ein Heidenmissionar. Und er kennt es, Mangel zu haben. Er kennt es, unten durch zu müssen. Er sagt aber in dem nicht, das ist Gottes Wille, weißt du, dass ich jetzt, dass mein Kühlschrank leer ist. Und das ist ganz wesentlich. Es ist nicht Gottes Wille, dass Paulus hungern musste. Das Himmelreich ist nicht ein Reich, wo Menschen hungern. Jetzt sind wir dann in einem Spannungsfeld drin. Das Himmelreich, für was das Himmelreich steht, ist ein Teilen. Hey, ich habe etwas mehr, du bekommst es. Ah, ich gebe dir, und du kannst mir etwas zurückgeben, was auch immer du zurückgibst. Es ist ein Teilen von Ressourcen, von allem. Und dann sagt ein Paulus, aber ich weiß es auch, dass es nicht reicht. Das ist ein Stück weit der Challenge für diese Welt. Ich sage für mich, für uns, hey, Gott möchte, dass niemand Mangel hat. Ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass jemand in dieser Welt hungern muss oder zu wenig hat. Aber dann ist halt die Frage, ja, wenn eben das Teilen nicht funktioniert. Ich weiß, das ist jetzt sehr einfach gesagt. Ist mir völlig bewusst, da gibt es ganz unterschiedliche Gründe und ich möchte da nicht in das hineingehen. Ich möchte einfach den Punkt machen, dass das Prinzip im Reich Gottes ist Teilen. Nun haben alle, die die Stimme Gottes gehört haben, hey, der Paulus, der ist in Not, haben sie Gaben geschenkt, dem Paulus? Nein, haben sie nicht. Er sagt ja, ihr seid die einzige Gemeinde, die mich unterstützt hat. Hat Gott nicht auch andere Gemeinden berufen, ihm zu helfen? Wahrscheinlich schon, aber dann ist es auch ein Entscheid. Ja, mache ich meinen Geldsäckel auf oder nicht? Oder? Also Gott zwingt niemanden. Und es geht ja auch um ein geistliches Prinzip, dass wir eben mit ihm verbunden sind und uns brauchen lassen, um zu geben und auch um zu nehmen, um wirklich diesen Flow von Gaben und Nehmen auch zu leben. Und um das geht es, dass eben auch andere, dass ich einen Beitrag leisten kann, um anderen ja, Mangel auszufüllen. Und das ist etwas vom Schönsten, was es gibt. Das ist die Schönheit des Königreiches. Auch wenn es halt mal heißt, jetzt gehe ich halt mal vielleicht nicht ins Restaurant oder ich streiche mal da etwas von meinem Budget. Aber es gibt nichts Schöneres als sagen, hey, ich möchte geben. Ich gebe, sodass eben ein Stück weit auch Gerechtigkeit in dieser Welt wiederhergestellt wird. Es geht hier stark auch um die Gerechtigkeit Gottes. Und das ist so ein Prinzip, wo wir als Christen weltweit, ja, egal wo wir sind, uns brauchen lassen dürfen, um die göttlichen Ressourcen zu verteilen, weil er spricht ja von dem, hey, Gott, er hat alle Ressourcen, er möchte das verteilen, ja, dass wir alle genug haben. Dass nicht die einen völlig im Überfluss leben und andere, ja. Ich bin regelmäßig in Afrika, ich kenne diese Welt. Bin schon an vielen Orten gewesen und sage, okay, Jesus, was möchtest du da tun, um ein Stück weit auch diese Balance wieder auszurichten? Und dieses Beispiel der Philipper zeigt uns so wunderbar, wie es eben funktioniert. Und dass eben Menschen, egal ob es jetzt Missionare wie ein Paulus sind oder auch sonst, dass eben so dieser Ausgleich auch stattfindet. Dass das nicht ein Mangel sein muss. Und da, ja, glaube ich, schließt Paulus diesen Brief mit diesem so, glaube ich, wichtigen Thema, mit diesem wichtigen Thema des Teilens, des Gebens, auch der Dankbarkeit für das, was er erhalten hat und dass wir so auch Partner sein dürfen in diesem wunderbaren Unterfangen vom Bauen von Reich Gottes. Und er möchte mit uns zusammen hier wirklich auch das gute Land einnehmen und sein Königreich auch aufbauen und weiterführen. Da darfst du dich gebrauchen lassen. Und du kannst da auch erleben, immer wieder, wir haben vom übernatürlichen Begegnungsabend gesprochen. Wenn wir erleben, hey, wenn ich einfach Gott auch vertraue, mit meinen Ressourcen, mit meiner Zeit, mit meinen Finanzen, kannst du Gott auch so erleben, übernatürlich. Wie es zurückkommt. Und vor allem wie in deinem Herz sich einfach auch etwas vertieft von Freude, weil teilen, es macht Freude. Wenn du teilen darfst, dann gibt es dir viel mehr, als was du gibst. Was sagt uns die Bibel im Lukas? Lukas sagt es in der Apostelgeschichte 25. Geben ist seliger als nehmen. Geben ist seliger als nehmen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch nehmen dürfen, absolut, sagt uns dieses Beispiel. Aber das Geben steht über dem Nehmen im Königreich Gottes. Auf dem basiert das, was Gott durch das Königreich an Wiederherstellung auch in dieser Welt tut und noch tun will. Und da sind wir Partner an diesem wunderbaren Werk, das Gott tut. Und für das freue ich mich, an dem bin ich begeistert, weil Gott treu ist und uns dazu auch brauchen möchte. Ich möchte abschließen heute Morgen nicht nur diesen Brief, aber schlussendlich ist dieser Brief ja auch eine Einladung zu einem Leben in der Freude. Zu einem Leben in der Nachfolge von Jesus, zu einem Leben in der Fülle. Egal, ob du jetzt in menschlich gesehen schwierigen Situationen bist oder im Highlife deines Lebens. Es ist eine Einladung, gestärkt zu werden, weil um das geht es. Paulus sagt ja etwas Wesentliches. Und das möchte ich ja überleiten in die Gebetszeit. Ich kann alles ertragen durch den, der mich stark macht. Das ist die Message hier in diesem Text. Und das ist eine zentrale Message, die sich durch den ganzen Brief hindurchzieht. Dass du, auch ob du jetzt im Überfluss bist oder im Mangel, dass du stark sein kannst. Nicht einfach so, sondern es hat einen Grund. Ist, weil Jesus mit dir ist, weil Jesus an deiner Seite ist. Deshalb sagt Paulus, ja, ich habe gehungert, ich habe Mangel erlebt, ich habe Entbehrungen erleben müssen, aber in ihm, in Jesus, bin ich stark. In ihm kann ich auch solche Situationen der Wüste durchqueren. Und das ist die zentrale Message auch in diesem Brief, hey, einem Gefängnisbrief. In Jesus kannst du gestärkt sein. In Jesus kannst du, egal was die Situationen sind in deinem Leben, alles toll, alles paletti oder hey, eigentlich, so vieles läuft schief, so vieles verstehe ich nicht. Es hungert niemand gern, ob es physisch ist oder auch seelisch, oder? Aber in Jesus, weil er an unserer Seite ist, weil er an deiner Seite sein möchte, kannst du, egal was die Zeit ist, kannst du freudenvoll sein, kannst du happy sein, kannst du Friede haben. Aber es kommt nicht einfach grundlos, sondern es kommt durch die Beziehung, durch die Nähe zu Jesus. Durch das, dass er dir Schritt für Schritt nicht nur ein Begleiter sein möchte, sondern indem er dich stärken möchte auf deinem Weg, Schritt für Schritt. Und ich weiß nicht, wo du stehst heute Morgen, ob zu Hause am Livestream oder hier im Saal, ob du wirklich in deinem Leben, in der Phase, wo du jetzt drin bist, unabhängig von was in unserer Gesellschaft rundherum läuft, ob du wirklich in dieser Stärke bist mit Jesus. Weil Jesus, er möchte sich ausstrecken zu dir. Sein Herz ist, sich dir zuzuwenden und zu sagen, hey, vielleicht gehst du momentan durch eine Zeit, wo es schwierig ist, vielleicht hast du tatsächlich Mangel, Es kann finanziell sein, es kann auch sein, dass du seelisch Mangel erlebst, dass dir Dinge in deinem Leben fehlen, die du dir so sehnlichst erwünscht. Und dich herunterziehen. Aber Jesus sagt dir heute Morgen, hey, komm zu mir, ich möchte dich erquicken, ich möchte dich stärken, ich möchte dein Fels sein. Das heißt nicht, dass der Mangel nicht mehr da ist. Es kann durchaus sein, der Paulus, der Hunger, der war nicht einfach zack weg. Aber er war trotzdem stark, er war trotzdem gestärkt. Er war trotzdem freudenvoll. Übernatürlich. Übernatürlich. Das ist übernatürliches Leben, nicht nur mit Zeichen und Wundern, sondern übernatürliches Leben, ja, wie es auch in der Bibel uns beschrieben wird. Ist nicht das eine wichtig und das andere nicht, nein. Aber es gehört beides dazu. Und ich möchte dich heute einladen, wenn du diese Stärke nicht kennst, wenn du sie irgendwie keinen Zugang hast, dann darfst du heute Morgen kommen. Du darfst kommen zu ihm. Du darfst kommen zu ihm, ob du Mangel hast oder ob du im Überfluss bist. Wir brauchen seine Nähe zu uns, seine Gegenwart. Er möchte sie dir geben. Ich habe einfach im Vorfeld das Bild gehabt, wo der Vater einfach wartet. Und er ruft dich heute Morgen in sein Haus zu kommen. In seine Gegenwart zu kommen. Er ruft dich heute Morgen an sein Herz zu kommen, dass er seine Stärke zu deiner Stärke machen kann. Dass er dir das geben kann, was dir momentan fehlt in deinem Leben. Er ruft dich zu kommen. Er ruft dich nicht nur an die Schwelle zu kommen, sondern über die Schwelle in sein Haus. Und wenn du heute Morgen diesen Schritt machen möchtest, diese Einladung annehmen möchtest, zum Vater zu kommen, Jesus hat dafür, ja, wir feiern Palmsonntag, Jesus hat dafür sein Leben gegeben. Er hat dafür den Weg bereitet, dass wir zum Vater kommen, dass wir gestärkt werden können, dass wir in Überfluss und Dürrezeiten einfach stark sein können. Freudig, friedvoll. Aber dazu braucht es, ja, ich möchte ganz neu an das Herz meines Papas kommen. Zu ihm zurückkommen. Vielleicht bist du von ihm weggekommen. Vielleicht kennst du ihn noch nicht persönlich. Und ich möchte dich heute einladen. Ich möchte nun beten. Ich möchte dich einladen, dass du nach Hause kommst. Dass du zum Vater kommst. Dass du in seine Arme, wir haben dieses Lied gesungen, heute Morgen kommst. Dich von ihm stärken und ausfüllen lässt. Und brauchen lässt, um sein Reich zu bauen. Vater, danke, dass du mit offenen Armen heute Morgen dastehst. Und ich sehe einfach Menschen, ich weiß nicht, ob es hier im Saal ist oder am Livestream. Ich sehe Menschen, die schauen so ins Reich Gottes hinein, aber sie zögern. Und der Vater ruft dich heute Morgen und sagt zu dir, zögere nicht länger, sondern komm zu mir. Komm zu mir. Komm in mein Reich, das Reich Gottes ist nahe. Jesus hat es ausgerufen, komm und lass dich mit mir versöhnen. In Jesus. Jesus ruft dich. Das, was er für dich getan hat am Kreuz, für dein Leben anzunehmen. Dass Jesus sein Leben für dich gab, dass du lebst, dass du leben kannst. Wenn du das möchtest, dann nimm das an. Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz bezahlt hast. Dass du dein Leben für mich gabst als Lösegeld, dass ich befreit sein kann. dass ich nach Hause kommen kann zum Vater. Danke für was du für mich getan hast. Und danke, dass du mich willkommen heißt heute Morgen in deinem Haus, in deinem Reich. Und dass du mich als Missionspartner in dieser Welt brauchen möchtest, um dein Reich voranzubringen, dein Reich zu bauen, dein wunderbares Reich Menschen erlebbar zu machen, übernatürlich und ganz praktisch. Danke, Vater, im Namen Jesus. Amen.